Ja, ich bitte dich darum, Jesus, dass du uns wieder zurückbringst an den Platz, wo wir nur dir begegnen. Wo es nur um dich geht und um uns ganz persönlich. Ich bitte dich, dass durch diese Predigt wir neue Sehnsucht kriegen nach dir. Nicht nach deinen Gaben, nicht nur das, was du hervorbringst, nicht nur nach christlichen Werten, nicht nur nach irgendwelchen Moralvorstellungen, sondern nach dir persönlich. Ich bitte dich, Herr, dass wir dir persönlich begegnen. Amen. Unsere Tochter Salome, die hat so in dem letzten halben Jahr in der Schule öfters Aufsätze schreiben müssen. Die begannen dann mit irgendeinem Satz und sie musste den Satz weiterschreiben und einen Aufsatz formulieren aus der eigenen Fantasie heraus. Und ich möchte euch mal gedanklich herausfordern, folgenden Satz für euch weiterzuschreiben. Der Satz heißt: Mein Leben war erfolgreich, wenn. Und ihr habt jetzt Urlaub, manche von euch, seht zumindest so aus, habt Zeit vielleicht, euch mal hinzusetzen und diesen Satz weiterzuschreiben, einen Aufsatz darüber zu schreiben: Mein Leben war erfolgreich, wenn. Kannst auch ein bisschen frommer formulieren: Mein Leben war fruchtbar, wenn. Und ich glaube, wir denken zu sehr aus dieser Perspektive der Verwalter heraus. Wir sind manchmal gelehrt worden und haben hingehört, als seien wir Verwalter dieser Schöpfung. Wir sind aber nicht Verwalter dieser Schöpfung, sondern Gestalter in dieser Schöpfung. Denn in der Ebenbildlichkeit Gottes geschaffen zu sein, heißt, dass wir nicht nur etwas Vorhandenes verwalten, sondern dass wir Eigenes hervorbringen und gestalten. Und im Gestalten dessen, was aus uns hervorfließt, was uns aus uns hervorkommt, tun wir etwas zur Ehre Gottes. Und wir strahlen etwas wieder von der Ebenbildlichkeit Gottes, wenn wir gestalten. Und ich möchte uns durch diese Predigt heute Vormittag herausfordern und auch mit hineinnehmen in eine Geschichte, wie Gott uns vielleicht aus der Komfortzone herausnimmt und in die Risikozone hineinnimmt, damit wir dorthin kommen, wo wir Frucht bringen, die bleibt. Denn Jesus hat mal gesagt: Ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt, die bleibt. So, letztendlich ist die Frage, wenn wir zurückblicken in unser Leben, haben wir Frucht gebracht, die über uns hinaus bleibt? Dann haben wir gelebt im Sinne der Berufung der Schöpfung und im Sinne der Berufung Jesu Christi. Was lassen wir zurück? Welches Vermächtnis lässt du zurück? Welche Frucht lässt du im Leben zurück? Und Frucht ist immer etwas, was sich vervielfältigt, also über uns hinaus bestehen bleibt. Und wenn wir etwas zurücklassen an Fruchtbarkeit, das über uns hinausgeht, dann haben wir im Sinne der Ebenbildlichkeit Gottes gehandelt. Ich habe mir in den letzten Wochen viel Gedanken darüber gemacht. Was lassen wir eigentlich zurück? Es hängt vielleicht auch damit zusammen, dass unser ältester Sohn ja, wie ihr wisst, geheiratet hat. Simi, die Mia geheiratet. Die sind jetzt in Jerusalem und fangen neu an. Und dann macht man sich auch nochmal als Vater Gedanken darüber, was habe ich hineingelegt in meine Kinder? Was bleibt? Was bleibt wirklich? Bei aller Anstrengung, bei allem, was wir hinein investiert haben an Tätigkeiten, was bleibt zurück an Werten? Was werden sie weiterführen? Was wird aus ihnen wieder hervorkommen und multiplikativ sein? Was haben wir zurückgelassen? Und natürlich, wie ihr wisst, mache ich mir auch sehr viele Gedanken über unser Land, über unsere Nation, über das geistliche Erbe unserer Nation, über den Zustand in unserer Nation. Und auch hier frage ich mich, was lassen wir zurück? Was ist diese Generation, in der wir leben? Was wird sie als Vermächtnis zurücklassen der nächsten und der übernächsten Generation? Was ist das Erbe, das wir weitergeben werden? Was ist die Frucht, die wir bringen? Und ich habe festgestellt, so in meinen Reisen und Beobachtungen, das hat mich ein bisschen schockiert, nämlich, dass Kinder aus guten christlichen Familien zwar viel Sicherheit und auch viel Selbstbewusstsein entwickeln, aber oft nicht den Biss fürs Leben entwickeln, den sie brauchen, um Eigenes hervorzubringen. Es geht ihnen zu gut. Jetzt seid ihr wahrscheinlich alle wach. Es ist eine Beobachtung, die ich jetzt nicht statistisch beweisen kann, sondern es ist eine ganz subjektive Beobachtung, die ich mache, dass oftmals Kinder aus gutem christlichen Elternhaus eine Grundsicherheit in ihrem Leben haben, weil sie ein geordnetes Elternhaus immer erlebt haben, ein gutes Elternhaus, weil sie wenig Krisen durchlaufen mussten, weil die Eltern streiten ja nie und es geht immer alles gut. Und wenn es nicht gut geht, dann hat man Freunde, Gemeinschaft. Irgendwie kriegen es die Eltern immer hin. Aber was ihnen manchmal fehlt, ist die Herausforderung, die sie an den Rand ihrer Möglichkeiten bringt. Und ehrlich gesagt, wir wachsen oftmals nur in das hinein, was wir wirklich sind und was Gott in uns hineingelegt hat, wenn wir über unsere Komfortgrenze hinausgehen. Und solange wir in unserem komfortablen Umfeld uns aufhalten, wo es immer irgendwie doch geht und nicht einen Schritt weiter gehen in eine Risikozone, die wir noch nicht kennen, wo wir noch nicht wissen, was auf uns zukommt, dann werden wir uns nicht wirklich kennenlernen und wir werden unseren Gott nicht wirklich kennenlernen. Und ich werde euch entlang der Geschichte von Jakob aufzeigen, was ich meine und hoffe, dass ihr herausgefordert seid, auch vielleicht mancher von euch so aus seiner Komfortzone, die ihr vielleicht im Moment noch gar nicht so empfindet, rauszugehen in die Risikozone, um zu entdecken, was ist die Frucht, die in deinem Leben drinsteckt und die von dir hervorgehen soll und darf, Frucht, die bleibt. Und wenn du deinen Aufsatz schreibst, mein Leben war erfolgreich, wenn, dass du dann darüber schreiben kannst, Frucht gebracht zu haben in dieser oder jener Weise. Und da hat jeder seine persönliche Geschichte und Berufung, denn jeder ist einzigartig und Gott hat in dich etwas hineingelegt, was aus dir und nur aus dir hervorkommen kann und womit du Lobpreis hineintragen kannst in diesen Erdkreis und womit du den Erdkreis erfüllen kannst. Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde. Das bedeutet nicht nur Fruchtbarkeit in Bezug auf Kinderzeugen, sondern die Erde zu erfüllen mit den guten Früchten, die aus uns hervorkommen, die wir hervorgestalten können, weil wir so geschaffen sind in der Ebenbildlichkeit Gottes. Jakob, er ist aufgewachsen in dritter Generation. Der Großvater Abraham, und zwar dritter Generation nach einem Aufbruch. Denn sein Großvater Abraham, der war der Pionier. Zudem sprach der Herr, mach dich auf und geh aus deines Vaters Haus und aus deiner Verwandtschaft in ein Land, das ich dir zeigen will. Wolfgang sitzt hier, ein Pionier. Herzlich willkommen. Ist nach Ostdeutschland gegangen mit seiner Frau Susanne. Vor 15 Jahren, 11 Jahren, und hilft dort für den Wirtschaftsaufbau in Ostdeutschland. Irgendwann spricht der Herr, mach dich auf, mach dich auf. Und zu Abraham sprach der Herr, mach dich auf. Und er verließ die Komfortzone in Haran, um sich aufzumachen und das Land zu entdecken, das Gott für ihn hat, und ein neues Land zu bevölkern. Geh hin und sei fruchtbar. Es ist interessant, dass die Fruchtbarkeit meistens mit dem Hingehen zusammenhängt. Man muss sich aufmachen dorthin, wo das Klima so ist, dass ich meine Frucht bringen kann. Und in Haran war nicht das Klima für die Familie Abrahams, auch von Terach, die Bibelkenner wissen, dass schon Terach einen Auftrag von Gott bekommen hat und ihn aber nicht zu Ende geführt hat. So er blieb hängen in Haran. Und Haran war nicht der Platz, nicht das Klima, nicht die Atmosphäre, um Frucht zu bringen, die Gott aus dieser Familie hervorbringen wollte. Und so musste Abraham sich aufmachen. mach dich auf und bring Frucht. Und so war Abraham, der Großvater von Jakob, war dieser Pionier, der diese Schwierigkeiten überwunden hat, der diese Komfortzone verlassen hat und ins Risiko gegangen ist, nur aufgrund dessen, weil Gott zu ihm gesprochen hat, mach dich auf. Es ist übrigens auch so, die sich aufmachen in ein Land, das unbekannt ist, die müssen beten. Die müssen beten, denn sie werden oftmals an Stellen sein, wo sie nicht mehr weiter wissen. Sagen, Herr, wenn du uns mir jetzt nicht hilfst, wenn du mir nicht begegnest, dann weiß ich nicht mehr weiter. Und so war Abraham ein Beter. Und diejenigen, die in der Risikozone sich bewegen, die müssen zu Betern werden, denn sie wissen nicht mehr weiter und sie können nicht auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Und sie müssen immer wieder Altäre bauen der Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und Großvater Abraham hat Altäre gebaut. Ich sage, Herr, begegne mir. Herr, was soll ich als nächstes tun? Herr, ich schaue auf zum Himmel, um Begegnung mit dir zu erleben. Aber der Vater Isaak dann, also der Vater Jakobs, Isaak, der hat dann das Erbe, das Jakob hervorgebracht hat, die Frucht, die schon entstanden war in dem Leben von Abraham, hat er eigentlich nur verwaltet. Er hat es aber gut verwaltet. Er hat es so weit gut verwaltet, dass er zum einen im Land geblieben ist, dort, wo Gott die Familie hingesendet hat, und er vermehrte das Erbe, das Abraham zurückgelassen hat. Könnt ihr alles nachlesen in am ersten Buch Mose von Kapitel 29 an. Nun will ich aber ja kommen eigentlich zu dem Jakob in dritter Generation. Die Kinder von Isaak, Esau und Jakob, das waren Zwillinge, die ihm nach 20-jähriger Ehe geboren wurden, die wurden in eine Zeit der Stabilität hineingeboren. Das heißt, jetzt war eigentlich so diese ganze Risikophase vorüber. Sie hatten sich dort im Land niedergelassen, sie waren anerkannt, akzeptiert, sie waren groß geworden, stabil. Sie hatten eine riesen Mannschaft von Mitarbeitern. Schon Abraham hatte 300 Mitarbeiter und Isaak wurde sehr, sehr reich. Die Bibel sagt uns nicht genau, wie groß, aber es war ein Riesenunternehmen. So, dass die Völker drumherum Angst hatten und sagten, bitte bleib ein bisschen weg von uns. Lass dich dort nieder und lass uns in Ruhe, dann lassen wir dich in Ruhe. Aber es war eine Zeit der Stabilität. Und es ist interessant, die Kinder in der dritten Generation nach einem Aufbruch werden mal von einem Buch, die Generationen, die Helden genannt. Nicht, weil sie Helden sind, sondern weil die Eltern sie als Helden behandeln. Sie sind verwöhnt. Sind aufgewachsen, Esau und Jakob sind aufgewachsen in diesem Rahmen der Stabilität. Sie konnten bekommen, was sie wollten. Und so konnten sie gabenorientiert sich entwickeln. Sind wir richtig gut drauf? Gabenorientierte Gemeindebau, klasse. Aber das geht nicht immer. Man kann nicht immer das tun, was man am besten tun kann. In einer Zeit der Krise geht es nicht. Aber in einer Zeit der Stabilität, natürlich. Und so wurde Esau der Jäger. Und er hatte Lust zu jagen, also durfte er jagen. Der Papa hat ihm das Gewehr gekauft. Und der Jakob, der war eher ein häuslicher Typ und er durfte bei der Mama bleiben und kochen lernen. Gabenorientiert und bedürfnisorientierte Entwicklung. Ich habe ein Bedürfnis und ich bekomme es gestillt. So sind die beiden aufgewachsen. Jakob und Esau, die Helden. Der Esau war der Held vom Vater und der Jakob war der Held von der Mama. Und so reagierten sie auch, wie gern die dritte Generation nach einem Aufbruch reagiert, mit Individualismus oder mit melancholischen Selbstbildern. Will sagen, es geht alles nur um mich, um mein Wohlbefinden und meine Ideale und so, wie es mir am besten geht. Das ist das Leben, das ich anstrebe. Und das Umfeld macht es möglich. Denn es ist kein Krieg, es ist kein Kampf. Die Eltern haben genug gesammelt in zweiter Generation nach dem Aufbruch und man kann den Kindern das geben, was sie wollen. Ist das aber das Beste für sie? Beide, Esau und Jakob, konnten im Prinzip machen, was sie wollten. Sie mussten zu Hause wenig mithelfen. Das war ja nicht mehr nötig. Es gab Angestellte. Und sie hatten Zeit, sich gabenorientiert zu entwickeln. Aber ein interessantes Phänomen war auch bei beiden, sie hatten beide keinen Bezug zum Erbe. Esau war bereit, für eine Linsensuppe sein Erstgeburtsrecht dahin zu geben, könnt ihr nachlesen. Das heißt, er hat ein Bedürfnis, mein Magen ist leer, ich will was zu essen, habe keine Lust, mir jetzt selbst was zu machen. Und Jakob sagt zu ihm, wenn ich dir was zu essen mache, kriege ich dann dafür dein Erstgeburtsrecht. Heißt, darf ich die Firma dann übernehmen? Was normalerweise Esau, der ein paar Sekunden früher geboren war, zugestanden hätte. Und Esau hatte keinen Bezug zum Erbe von dem, was da eigentlich ihm anvertraut werden sollte. Und er gab es dahin für ein Linsengericht, für ein momentanes, spontanes Bedürfnis, dass es befriedigt wird. Ich hoffe, der Geist Gottes bringt ein paar Gedanken hier in euch hervor, weil ich es nicht alles ausführen kann. Aber auch Jakob hatte nicht einen richtigen Bezug zum Erbe, denn er war später bereit, auf den Rat seiner Mutter sich den Segen einfach zu erschleichen, der ihm eigentlich nicht zugestanden hätte. Und er wusste nichts von der Verantwortlichkeit, was solch ein Erbe mit sich brachte. Der eine war bereit, es für ein Bedürfnis, für die Erfüllung eines spontanen Bedürfnisses aufzugeben. Der andere hatte keinen Bezug zu der Verantwortung, die mit einem Erbe im Zusammenhang steht und war bereit, eine Verantwortung auf sich zu nehmen, die ihm eigentlich nicht gehörte und wofür er nicht geschaffen war. Dies ist ein Problem der dritten Generation nach einem Aufbruch, dass sie keinen persönlichen Bezug zum Erbe mehr haben. Die Großeltern und die Eltern haben einen persönlichen Erfahrungshintergrund und die dritte Generation hat nicht mehr die Erfahrung, was es heißt, etwas aufgebaut zu haben. Das ist auch bei erwecklichen Gruppen so, das ist auch in einer Gemeinde so. Und Jakob sprach zu dieser Zeit nie von seinem Gott, sondern er sprach immer von dem Gott seiner Väter. Das ist ein ganz interessanter Faktor. Er spricht immer der Gott meines Vaters Abrahams und Isaaks. Aber er sagt zu diesem Zeitpunkt nie mein Gott. Obwohl er in diesem hebräischen, in diesem gläubigen Hintergrund aufgewachsen war und das alles mitgemacht hat, aber er kam nicht durch zu einer persönlichen Gottesbegegnung, dass er sagen konnte, es ist mein Gott. Sondern es ist der Gott meiner Väter, dem ich auch diene, aber es ist der Gott meiner Väter. Wer kein Bewusstsein hat von dem, was er geerbt hat, der wird wahrscheinlich auch kein Bewusstsein dafür entwickeln, selbst eine Erbsubstanz hervorzubringen. So, deshalb ist in einer Drittgeneration diese Frage, die ich auch heute stellen möchte, sehr aktuell und sehr stark vorhanden. Was ist die Frucht, die ich hervorbringe? Nicht, was ist das Erbe, das ich verwalte, das sind die aus zweiter Generation. Und sie sollten darüber hinauskommen, ein Erbe, das sie bekommen haben, zu verwalten. Und das Problem der Drittgeneration nach einem Aufbruch ist, dass sie gar keinen Bezug haben zu irgendeinem Erbe, aber auch sich nie Gedanken machen mussten darüber, was kommt eigentlich aus mir hervor, wer bin ich und was will Gott in meinem Leben. Und die Herausforderung stellte sich Jakob und Esau bis zu diesem Zeitpunkt nie. Aber Gott hatte einen Plan mit Jakob. Gott hat einen Plan mit dir. Gott hat dich geschaffen mit einem Erbe in dir, das nur du hervorbringen kannst. Etwas, was aus dir hervorkommen kann und diese Nationen segnen kann. Ich übertreibe jetzt vielleicht ein bisschen. Vielleicht ist die Nation nur einer, zwei oder drei, die du segnen kannst. Aber Gott will etwas aus dir hervorbringen, womit du andere segnen kannst, damit mit deiner Frucht die Erde erfüllt wird. Und diese Frucht, die aus dir hervorkommt, ist etwas zum Lobpreis der Herrlichkeit Gottes. Und Gott hatte in Jakob etwas hineingelegt, nicht nur, dass er das Erbe weiterführen sollte und weiter verwalten sollte, das bisher entstanden war, sondern dass er es weiterführte und Eigenes hinzufügte, was Gott nur durch ihn wirken wollte. Denn Gott wollte ein Volk, das sagen kann, Abraham, Isaac und Jakob sind unsere Erzväter. Und bis zu diesem Zeitpunkt war nur Abraham und Isaac ein Erzvater, Jakob noch nicht. Und nun machte sich Gott mit Jakob auf die Reise, um ihn zu dieser Persönlichkeit zu formen, der Frucht brachte, wie es eigentlich von Gott in seinem Leben vorgesehen war. Das Ganze fing eigentlich damit an, dass Jakob seinen Bruder Esau betrogen hat. Wie vorher schon erwähnt, er erschlich sich das Erstgeburtsrecht. Das heißt, der Vater konnte nicht mehr richtig sehen, war blind und dann haben sie ihn betrogen. Die Geschichte könnt ihr nachlesen. Hat seinen Kopf hingehalten, als der Vater bereit war, den Erbsegen weiterzugeben. Aber eigentlich hätte dieser Erbsegen Esau gegolten, denn er war der Erstgeborene und Jakob hat ihn sich erschlichen. Als das dann sein Bruder Jakob, also Esau mitbekommen hat und ihm plötzlich bewusst wurde, was er da hingegeben hatte, nicht nur hat er das Erstgeburtsrecht verkauft, sondern hat auch den Segen Jakob abgeben müssen auf diese Art und Weise, wurde er stinkesauer und hat gesagt, Jakob, wenn ich dich erwische, ich bring dich um. Es war nur noch, dass Mama noch dazwischen steht. Also ich kann es nicht gleich tun, sobald aber ich die Gelegenheit habe, werde ich dich umbringen. Und weil Mama das mitgekriegt hat, die Rebekka, sagt Jakoble, jetzt müssen wir was dagegen machen. Geh zurück, er war 40 Jahre zu diesem Zeitpunkt, geh zurück zu unserer Verwandtschaft in Haran, versteck dich dort, bis alles wieder gut wird und dann kommst du wie die Phönix aus der Asche, kommst du hervor und dann wird wieder alles gut. Was für ein schlechter Rat. Aber das ist so, das Mamasöhnchen. Oh, dass dir ja niemand wehtut. Dass du ja nicht irgendein Problem kriegst, das ich nicht für dich lösen könnte. Zu meiner Verwandtschaft, dort bist du sicher. Und wenn dann dein Bruder Esau sich beruhigt hat, dann darfst du wiederkommen. Und Jakob, der Kerl, macht das auch noch. Und er macht sich auf die Reise 800 Kilometer nach Haran. Dorthin, wo Gott Abraham rausgerufen hatte. Und er macht sich auf dem Kamelrücken wahrscheinlich. 800 Kilometer ist heutzutage kein Problem, fahren wir in den Urlaub. Damals war das schon eine ganz ordentliche Strecke. Ja. Und er machte sich auf und ihr müsst verstehen, er war zum ersten Mal weg von der Mama. Der Kerl, der war in einer Lebenskrise. Das hat er ja vorher gar nicht gewusst, was das Leben alles mit sich brachte. Denn Mama hat ja immer alles erledigt für ihn. Und abspülen und so mussten wir bloß, wenn man Lust hatte, dazu. Und plötzlich war er derjenige, der die Verantwortung hatte. Mama hat natürlich ihm gut Essen mitgegeben und ein bisschen Diener mitgegeben, aber er hatte plötzlich die Verantwortung und reiste in ein Land, das er nicht kannte, in eine Situation, die ihm völlig fremd war. Er hoffte nur, dass der Rat von der Mama gut genug war, dass Haran ihn wirklich aufnimmt. Aber der Kerl hat jetzt richtig ein Problem gehabt. Es ist so, zum ersten Mal im Berufsleben. Hat. Zum ersten Mal in einer Situation, wo ich nicht mehr mich auf das gesicherte Umfeld verlassen kann. Und Gott führt viele von uns in unserem Land, oder ob er bewusst führt oder nicht, er lässt es zu, führt uns in Situationen, die uns völlig unbekannt sind. Und das ist gut so. Denn es braucht eine neue Generation mit Aufbruch, die zu Persönlichkeiten werden und das hervorbringen können, was eigentlich in ihnen steckt, aber sie nicht bereit dazu sind, solange es auch anders geht. Denn jeder von uns liebt die Komfortzone über alles. Die Schwaben sind ja eigentlich auch von Grund auf faul, das wisst ihr. Ja, die sind ja nur fleißig geworden, weil sie nicht anders konnten. Es war im 18. Jahrhundert, als die Bürgerlichen regiert haben, weil die Landesfürsten hatten nicht mehr so viel Geld und konnten das ganze Land nicht mehr regieren. Da haben sie die Bürgerlichen mit hineinbezogen. Und die Bürgerlichen haben, das ist eine wahre Geschichte, die Bürgerlichen haben damals gesagt, wir müssen was tun gegen die Faulheit und die Schlamperei der Schwaben. Und haben sie ein Gesetz erlassen, gegen diese Schlamperei und diese Faulheit. Und zwar, jeder musste sein Sach in Ordnung halten. Und wenn er es nicht gemacht hat, dann konnte der Nachbar ihn verraten. Sagt der Nachbar Müller, oder sagen wir Winkler, der Nachbar Winkler hält sein Zeug nicht in Ordnung. Sein Garten ist nicht sauber, sein Haus ist nicht frisch gestrichen, ja, seine Pferde sind verwahrlost. Und wenn das so war, dann wurde das abgekanzelt. Das heißt, es wurde am Sonntag von der Kanzel verlesen. Ja, das ist wirklich so. Ja, so wenn man das jetzt verlesen würde, ja, Familie Winkler hat ihren Keller nicht aufgeräumt. So, das war ein Warnschuss, wenn es abgekanzelt wurde. Wenn er dann seine Sache immer noch nicht in Ordnung gebracht hatte, dann wurde er enteignet. Und die Hälfte davon bekam der Nachbar, der ihn verraten hat. Seit dieser Zeit sieht man die Schwaben immer mit irgendwas in der Hand. Besen. Ja, die laufen, wenn sie in Dörfer sind, dann laufen sie mit einem Handwerkzeug, ja, mit einer Sichel oder mit einem Besen oder irgendwas, laufen sie durchs Dorf. Die tun nichts den ganzen Tag, aber sie haben was in der Hand. Weil sie müssen immer geschäftig aussehen, ja, was schaffen. Die Kehrwoche ist da entstanden. Ja, das ist klar, die schwäbische Kehrwoche, für all diejenigen, die ins Schwabenland gezogen sind, das kommt daher. Ja, es ist nicht, dass wir die Kehrwoche lieben oder dass wir so sauber wären, sondern das kommt von dieser Zeit, wir müssen es sein, damit der Nachbar uns nicht verrät. Und deshalb ist unser Denken auch sehr stark, was denkend Leid? Was denkend Leid? Das hat solche Blüten hervorgebracht, dass ich noch in meiner Kindheit erlebt habe. Dass, und wir waren jetzt nicht in so einem kleinen Dorf, sondern ein paar tausend Einwohner Ortschaft haben wir gelebt. Und man hat zweierlei Bettzeug gehabt. Das eine hat man morgens um 6 Uhr hat man die Rollläden hoch oder die Klappläden aufgemacht und hat das Bettzeug aus dem Fenster gehängt, damit die Leute sehen, man ist aufgestanden. Mit dem anderen Bettzeug haben wir weiter geschlafen. Ja. Also immer Fensterläden aufmachen, morgens um 6 und da könnt ihr machen, was ihr wollt, weil dann sehen Leute, dass ihr was tut. Okay, wie bin ich eigentlich da drauf gekommen? Ja. Also Jakob musste zum ersten Mal richtig Verantwortung übernehmen. Für sein eigenes Leben und für die mit ihm gereist sind. Der war also richtig herausgefordert. Und nach 200 Kilometern kommt dann eine Stätte, interessanterweise, an dem schon sein Großvater gebetet hatte. Einen Altar gebaut hat. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte, weil solche Plätze der Gottesbegegnung haben ein Erbe in sich, ein geistliches Erbe in sich, das sich leicht wieder entwickeln lässt. Wie im Württembergischen der Pietismus. Ja, ist ein Segen in unserem Land, der sich leicht wieder erwecken lässt. Und Jakob kommt an eine Stelle, wo der Großvater gebetet hat. Und schläft dort, nimmt einen Stein von dem Altar wahrscheinlich, der noch steht, um sein Haupt draufzulegen und weiß gar nicht, auf welchem historischen, geistlichen, gesegneten Grund er liegt. Und als er anfängt zu schlafen, sieht er im Traum die Himmelsleiter und er sieht, wie die Engel herauf und herniedersteigen an diesem Ort. Da friert es mich ganz, wenn ich das sage, weil das heißt, solche Orte sind Plätze, wo der Himmel geöffnet ist. Und du kannst solche Plätze eröffnen, wo du Altäre aufbaust, wo du persönliche Gottesbegegnungen hast, wo du den Herrn anrufst und sagst, Herr, begegne mir, ich brauche deine Hilfe. An dieser Stelle öffnet sich der Himmel und Engel steigen herauf und hernieder und dienen dir. Und es war immer noch offen, der Himmel, von der Zeit Abrahams her. Nur keiner hat es gemerkt. Und jetzt legt Jakob sein Haupt dort an diesen Platz, an diese Stelle und er spürt etwas von dieser Spiritualität, von dieser Gottesbegegnung, von dieser Gegenwart des lebendigen Gottes. Und da zum ersten Mal spricht der Herr zu ihm und gibt ihm Verheißung in seinem Leben. Macht ihn aufmerksam auf das Erbe seines Vaters und seines Großvaters und spricht aber auch ganz persönlich hinein in sein Leben und sagt, ich will dich segnen und sehr vermehren. Und der Jakob, der ist sehr beeindruckt. So etwas hat er noch nie erlebt. Und er betet an dieser Stelle, verspricht dem Herrn: Herr, wenn du mich hier rausbringst aus diesem Schlamassel, aus dieser Risikozone, dann will ich hier ein Gotteshaus bauen und dann will ich dir den Zehnten geben von allem, was ich verdiene. Und dann geht er weiter nach Haran. Leute, es hat keinen Sinn, wenn wir in einem Gottesdienst sagen: Boah, Herr, du bist groß. Ich wusste gar nicht, dass du so lebendig und so stark bist. Und wir stehen auf hier und leben unser altes Leben weiter. Sondern es ginge jetzt darum: Jakob, kehr um, bring dein Leben in Ordnung, geh nach Hause, bitte um Vergebung deinen Bruder Esau und bring dein Leben in Ordnung und fang an, das zu leben, was Gott jetzt zu dir gesprochen hat. Aber Jakob hat immer noch nicht das Zeug dazu. Er hat es noch nicht erkannt, er hat es noch nicht ergriffen. Er war noch nicht bereit zu diesem Punkt, was auch immer, und geht weiter nach Haran. Und so ist es in unserem Glaubensleben manchmal, dass Gott uns begegnet, er spricht zu uns, er gibt uns Verheißung und wir leben so weiter wie vorher. Und wir ernten die Früchte unserer falschen Lebensrichtung. Jakob kommt an nach langer Reise. Jakob kommt an nach langer Reise in Haran. Und um die Geschichte kurz zu machen, er verknallt sich auch gleich in seine Cousine. Das muss man einfach verstehen. Der Kerl hat noch nie ein Mädchen von der Stadt gesehen. Haran war eine Stadt und der hat da auf dem Land gelebt, ja, in der Wüste. Und sieht er zum ersten Mal, wahrscheinlich ein bisschen geschminkt und so. Das ist wie wenn irgendeiner aus dem Dorf nach Berlin kommt oder so. Ja, ganz andere Welt. Und der Mama war jetzt nicht da, die hat nicht auf ihn aufpassen können, hat gesagt: Hey, pass auf. Ja. Und er hatte ein Bedürfnis: Diese Frau muss ich haben. Und war blind von Liebe. Und hat auch gleich einen Vertrag unterschrieben, denn sein Schwiegervater dann, Laban, sagte: Okay, du kannst sie haben, aber du musst 7 Jahre dafür arbeiten. Nun, zur damaligen Zeit waren die Frauen ja noch was wert, man hat was für sie bezahlt, wenn man sie heiraten wollte. Ihr wisst ja, ein Afrikaner hat Bill Clinton für seine Chelsea 40 Kühe geboten. Ja, aber Clinton ging nicht drauf ein. Ja. Also so war das damals, ja. So und so viel Kamele und so weiter musst du mitbringen, dann kannst du die Tochter kaufen. Nein, der Kerl hatte aber nichts. Mama war auch nicht da. Scheck hatte vom Papa auch nicht. Und er hatte noch nichts erwirtschaftet, obwohl er schon über 40 Jahre alt war. Und sagte: Gut, ich unterschreibe den Vertrag, werde ich 7 Jahre lang für meine Frau arbeiten. Hat 7 Jahre lang geackert dafür, um sein Bedürfnis zu befriedigen. Und nach 7 Jahren kriegt er eine andere. Denn die Rahel, die er wollte, war die zweite Tochter und die Lea war die erste Tochter und er hat das Kleingedruckte nicht gelesen im Vertrag. Und da stand zuerst: In unserer Kultur muss die älteste Tochter verheiratet werden, nur niemand wollte Lea haben. Und so unterm Schleier war nicht die Rahel, sondern war die Lea. Jakob, der andere betrog, wurde selbst betrogen. Was du säst, musst du ernten. Ja, lohnt sich mal drüber nachzudenken. Was ich sähe, muss ich ernten. Wer auf das Fleisch sät, so sagt der Galaterbrief, der wird vom Fleisch das Verderben ernten. Wer auf den Geist Gottes sät, der wird vom Geist Gottes das Leben ernten. So, auf was wir säen, das werden wir ernten. Und Jakob hat auf Betrug sein Leben gesät und hat Betrug geerntet. Und so hat es die Lea, aber der Laban war natürlich ein guter Geschäftsmann, der hat gesagt: Okay, du kriegst auch die Rahel und zwar sofort, wenn du einen Kredit über weitere 7 Jahre aufnimmst. Und der Kerl unterschreibt den Kredit für weitere 7 Jahre. Ist auch ein Zeichen unserer Zeit, weil ich das jetzt haben will, aber eigentlich nicht bezahlen kann, nehme ich einen Kredit dafür auf. Und mache mir keine Gedanken darüber, wie mich das bindet, über Jahre hinweg. Und ich bin ausgeliefert dem, der mir den Kredit gegeben hat. alle Finanzmakler, Entschuldigung. Und so arbeitet er 14 Jahre lang, um sein Bedürfnis befriedigt zu bekommen: diese Frau muss ich haben. Wir müssen zügig weitergehen. Er war immer noch nicht zu dieser Persönlichkeit geworden, die eigentlich in ihm steckte, und er brachte nicht die Frucht hervor, die der Verheißung Gottes entsprach. Nach 14 Jahren wacht er auf und sagt: jetzt habe ich 14 Jahre gearbeitet, habe eine tolle Frau, zwei tolle Frauen, hat sich noch zwei andere dazugenommen, vier tolle Frauen, eine Menge Kinder, aber ich bin gebunden hier, ich habe nichts, um mein Leben zu gestalten. Laban wurde richtig reich durch Jakob, weil Jakob war der Gesegnete des Herrn und er konnte Dinge hervorbringen, die Laban vorher nicht hervorbringen konnte. Er brachte Frucht, aber nicht die Frucht, die Gott von ihm haben wollte. Er hatte ein erfolgreiches Leben, aber nicht das erfolgreiche Leben, das eigentlich Gott von ihm erwartete und das in ihm steckte. Und nach 14 Jahren sagte er sich: irgendwie kann so nicht weitergehen. Und das ist immer der richtige Moment, wenn wir aufwachen und sagen: so geht's nicht weiter. Es muss etwas anders werden in meinem Leben. So mache ich nicht mehr weiter. Das ist immer der geeignete Punkt zur Umkehr. Und das ist auch der geeignete Punkt, wo Gott sich offenbaren kann. Solange wir in unseren festgefahrenen Formen sind und solange es uns gut geht und alles läuft, wie wir es uns vorgestellt haben, fragen wir üblicherweise weniger nach Gott. Oder wir fragen so nach Gott, dass wir nur das hören, was wir sowieso hören wollen. Und er fängt an zu fragen. Und dann heißt es interessanterweise, das muss ich euch vorlesen, bin ich aus meinem Konzept hier. Wenn die Brunstzeit kam, das heißt, wenn die Schafe, die er hütete, wenn die gebärfreudig waren, wenn die Brunstzeit kam, hob ich meine Augen auf und sah im Traum, und der Engel des Herrn begegnete mir. Das heißt, er war jetzt in einer Situation, wo er gemerkt hat, es muss mein Leben anders werden und ich muss in eine Situation kommen, dass ich wieder mein Leben gestalten kann. Denn bisher gestaltet Laban mein Leben. Ich lebe nicht mein Leben, sondern ich lebe das Leben Labans. Aber ich habe keine Substanz erwirtschaftet, die mir es ermöglichen würde, mein Leben zu leben. Ich bin letztendlich bis zum Ende meines Lebens gebunden an diesen Laban. Und ich hoffe, dass ein paar unter uns aufwachen. Und er fängt an und sagt: Herr, es muss anders werden. Er fängt an zu suchen, er fängt an zu fragen, und das ist immer der geeignete Punkt, wo Gott sich offenbaren kann. Er hob seine Augen auf, sagt: ich weiß nicht mehr weiter, ich brauche eine Lösung. Und Gott gab ihm eine Lösung. Gott gab ihm Träume, Gott gab ihm Visionen, Gott gab ihm Ideen, wie er aus seiner Situation rauskommt und sein Leben wieder neu in die Hand nehmen kann, um dorthin zu kommen, wo eigentlich Gott mit ihm hin möchte. Ich hob meine Augen auf und sah. Wir brauchen Gedanken Gottes. Wir brauchen Visionen Gottes in unserem Leben. Wir brauchen das Reden Gottes in unserem Leben. Sonst werden wir auf einer Ebene uns bewegen, die uns nicht entspricht. Wir müssen unsere Augen aufheben zum Himmel. Einen Blick bekommen für das, was im Himmel abgeht, für das, was Gottes Schau ist für unser Leben, für die Möglichkeiten des Himmels, dass wir nicht begrenzt bleiben auf die Möglichkeiten der Erde, sondern dass wir aufschauen zum Himmel, aufschauen, aufschauen, aufschauen. Und in der Not schaut der Mensch auf, sagt: Herr. Und deshalb sind Krisen Chancen. Und Gott ist barmherzig genug, in den Krisen uns zu begegnen.